Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Lukas Jusin
und Arthur Jusin.
Beide spielen gemeinsam an einem Klavier zu vier Händen. Dadurch sind sie bekannt geworden. Und sie machen das so gut, dass ich in einer Kritik gelesen habe, sie sind die Lichtgestalten des internationalen Klassikbetriebs. Lichtgestalten des internationalen Klassikbetriebs. War das das Ziel, Lichtgestalten zu werden, als Sie sich entschlossen haben, zusammen Klavier zu spielen?
Ja, da haben wir viel Geld für bezahlt, für diese. Nein. Ich meine, es ist ein riesiges Kompliment. Ob das genau so ist, das weiß ich gar nicht. Wir versuchen immer so gut wie möglich zu spielen und wir versuchen das, was wir machen, egal welches Stück das ist oder das zwei Klavieren ist oder quatre mains, das ist für uns egal, aber wir versuchen immer auf 100% zu spielen. Und wenn Leute das dann schön finden oder so, dann sind wir da sehr froh mit. Aber es ist natürlich schön zu hören, lasse ich das so sagen.
Ein anderer, das war ein Dirigent, hat gesagt, mit Ihnen zusammen zu spielen, also wenn man das Orchester und Sie dirigiert, das sei so, als würde man zwei BMW-Fahrzeuge gleichzeitig fahren. Was könnte er damit gemeint haben?
Ja, ich denke, BMW, das sind ja schöne Fahrzeuge mit viel Kraft und Energie, wenn man das braucht, aber auch Komfort und Ruhigkeit, wenn man das braucht. Also das ist auch wieder ein großes Kompliment, aber ich denke, dass das auch zum Bezug war zu dem Poulenc-Doppelkonzert für zwei Klaviere. Und da braucht man auch viel Energie, das fängt ja sehr energetisch an, mit viel Kraft und viel Geschwindigkeit. Ich denke, dass wir oft auch wegen unserer Eltern vielleicht noch manchmal zu viel Energie haben auf manche Stellen. Und das ist auch natürlich und logisch, wenn man so jemand wie Sokolov oder Pollini oder Mitsuko Uchida sieht, diese Ruhe, die natürlich in sich haben, das versuchen wir auch zu machen. Aber ich denke, dass wir manchmal noch etwas mehr suchen müssen nach dieser Ruhe wie nach die Energie. Die Energie, die haben wir ja von selbst.
Wenn Sie zusammen spielen und der eine merkt, dass der andere beispielsweise jetzt zu viel Energie in die Interpretation eines Werks hineinlegt oder vielleicht ein bisschen zu schlaff ist, zu wenig Energie, machen Sie sich gegenseitig dann darauf aufmerksam? Du musst ein bisschen jetzt mehr bieten, mehr liefern?
Ich denke wohl, ja. Ich denke, dass das nicht mit großen Bewegungen geht oder so. Aber manchmal, wenn wir nur ein Sekunde nacheinander gucken, dann wissen wir eigentlich schon, wie der andere spielt. Ich denke eigentlich, jede Sekunde, dass wir zusammenspielen, sind wir auch beschäftigt mit uns zu adaptieren nacheinander. Ich mache das nach Lukas zu. Ich versuche mich zu adaptieren nach Lukas ein Spiel. Und Lukas macht das auch mit mir. Man versucht natürlich, um als ein Instrument zu klingen, als eine Person. Und das kann nur, wenn man dein eigenes Ego doch ein bisschen wegschiebt und wirklich für das ultime Ziel geht, und das ist wirklich zusammenspielen. Also wenn Sie mich fragen, guckt ihr manchmal nacheinander, um auf diese eine Linie zu kommen, da kann ich nur sagen, dass wir das eigentlich jede Sekunde machen. Und manchmal geht das mit Gucken oder Bewegungen, dass ich Lukas mal anstoße. Aber ich glaube, das große Teil von der Zeit geht das auf natürliche Weise.
Lukas, Sie sind der Ältere. Sie haben beide ja sehr, sehr früh eigentlich angefangen, dass Sie zu zweit auftreten, zu zweit spielen. Kann man sich in so einem jungen Alter, also ich glaube, das erste Konzert zusammen, waren Sie 8 Jahre alt etwa, kann man sich in so einem frühen Alter wirklich entscheiden, wir werden jetzt ein Duo und wir werden unser künstlerisches Leben als Duo immer zu zweit verbringen, mit dem ganzen Risiko, dass Brüder sich natürlich auch mal streiten können und auseinandergehen können?
Das kann auch noch immer, man weiß nicht, wie das in die Zukunft geht. Aber nein, ich denke gar nicht, dass wir diese Idee gehabt haben. Und jetzt auch noch ist es nicht so, dass wir ein Ziel vor Augen haben und denken, so wird die Karriere sein. Die Karriere, die läuft so, wie die läuft. Und wir haben jetzt Glück, dass das sehr gut geht mit dem Duo, aber auch vor allem in die Niederlande solo auch, spielen wir doch auch viel. Aber vor allem als Kinder, dann denkt man dann gar nicht über nach. Unsere Eltern und Lehrerin hat damals gesagt, spielt doch mal zusammen, das ist schön. Und wir konnten das gut, wir haben einander gut angefühlt und wir fanden es auch schön. Das ist ja auch wichtig als Brüder, dass man es schön findet, um zusammen zu spielen. Und ja, dann fängt man an mit kleinen Konzerten in eine Kirche oder in einem Wohnzimmer und das entwickelt sich und auf einem Moment, da spielt man auch ein bisschen in Deutschland, ein bisschen in Spanien und das geht ja alles sehr natürlich. Aber ich denke nicht, dass wir so viel darüber nachdenken, so wollen wir uns präsentieren und so soll unsere Karriere sein. Es läuft so, wie das läuft. Ich habe 5 Jahre vorher, konnte ich nicht träumen, dass wir auf den Heidelberger Frühling spielen werden. Aber ich bin jetzt sehr froh und glücklich, dass das so ist.
Ich habe mich gewundert, eigentlich von Ihrer Familiensituation her, Mutter Querflöte, Vater Pauker, hätte man, um Hausmusik zu machen, ja jetzt nicht gerade 2 Klavierspieler gebraucht, hätte man, was weiß ich, Literatur wird es gar nicht geben für die Besetzung, aber vielleicht eine Geige oder ein Akkordeon. Also Hausmusik zu Hause bei Ihnen in dem Sinn gab es da nicht.
Nein, genauso wie Sie sagen, es gibt kein Stück für Querflöte, Schlagzeug oder Pauke und 2 Klavieren. Das hat leider nicht geklappt, aber ich glaube, das ist auch nicht schade gewesen. Es hat immer Musik bei uns zu Hause gegeben und das war, denke ich, das Wichtigste. Und wir haben viel gelernt von unserer Mutter und auch viel gelernt von unserem Vater.
Sie sind dann jung noch gewesen, als man Sie nach Portugal exportiert hat, zu einer ganz berühmten Pianistin. Sie waren, glaube ich, 9, Sie waren 12 so ungefähr. Das war ja sicherlich ein großer Sprung dann von zu Hause weg, von Hilversum zu Hause weg nach Portugal. Warum war das und was hat's gebracht?
Ja, warum war das? Ich denke, dass es für uns eine riesige Chance war, ja nicht nur Unterricht zu bekommen, aber auch um nah zu sein an Maria João Pires und um fast jeden Tag zu hören, wie sie spielte und wie sie übte. Und letztendlich denke ich, dass das sehr viel Einfluss gehabt hat auf unser Spiel, weil in diese Alter, wenn man Kind ist, dann ist man ja sehr gut beeinflussbar und man nimmt sehr viel in sich auf. Ich muss sagen, dass für uns als Kinder war das natürlich ein großes Abenteuer, aber wir haben es immer schön gefunden und wir fanden es Spaß, dass wir nach Portugal sind gegangen. Wir konnten da gut üben, aber wir haben auch gedacht, es gibt da ein Schwimmbad zum Beispiel, es ist schönes Wetter. Ich denke, dass es für unsere Eltern in dieser Zeit vielleicht eine größere Änderung war. Und ich hoffe und denke, dass heutzutage auch noch ein großer Teil von unserem Stil, von unserer Art Spiel, doch von dieser Periode in Portugal mit Maria João Pires kommt. Wenn man nur 5% von wie sie spielt in unser Spiel zurückhört, dann sind wir ja schon zufrieden.
Es war ein sehr wichtiger Moment, wenn Lukas hier in Holland mit der normalen Schule fertig war. Dann hat Lukas die Wahl genommen, um nach Amerika zu gehen. Und dann haben viele Leute gesagt, aber was jetzt? Lukas geht nach Amerika. Ihr seid nicht mehr jeden Tag nah aneinander. Das wird ein großes Problem sein. Aber jetzt, wenn wir zurückgucken, ist das vielleicht ein der besten Wahlen gewesen, die wir machen konnten, weil wir haben uns so gut entwickelt, beide apart voneinander. Und wenn man dann zusammenkommt, dann ist das so frisch und es gibt nicht eine größere Verschiedenheit in Meinungen, nein, es gibt eine große Frischheit, die in die Musik kommt, wenn man beide neue Ideen hat. Wir sind immer sehr froh, dass wir diesen Weg apart gelaufen haben.
Also getrennt voneinander eine Weile. Sie spielen also vierhändig am Flügel oder an 2 Flügeln? Gibt es eine Art, die Sie lieber mögen? Bei vierhändig, denke ich, ist man immer so ein bisschen eng. Und bei 2 Flügeln kann man sich richtig austoben. Auf der anderen Seite, was bei Brüdern jetzt nicht der Fall ist, ich glaube, Schubert und Beethoven haben wahnsinnig gern vierhändig gespielt mit einer jungen Schülerin, weil man da so übergreifen konnte und sowas. Das fällt jetzt mal bei Ihnen weg, aber es gibt sicher Stücke, die kann man an 2 Flügeln, man kann sie auch vierhändig spielen.
Ja.
Was ist Ihnen lieber? Ist das eine blöde Frage vielleicht?
Gar keine blöde Frage, überhaupt nicht. Es hat ja beide Vorteile und Nachteile. Und so wie gesagt, wenn man 2 Klaviere spielt, dann hat man mehr Raum und deswegen denke ich auch mehr Kraft. Man kann symphonischer spielen, man hat ein größeres Bereich. Andererseits ist diese Intimität, wenn man vier Hände auf ein Klavier spielt, die hilft ja auch sehr. Man fühlt sehr, in was für eine Atmosphäre der Person neben dich ist. Auch für die Präzisität, die wenn man zum Beispiel Stravinsky spielt, das ist vielleicht ein gutes Vorbild, das Sacre du Printemps. Ja. Es gibt eine Fassung für zwei Klavieren und es gibt eine Fassung für vier Hände auf einem Klavier. Ui. Und wir spielen beide Fassungen auch durcheinander. Wenn man zwei Klaviere spielt, dann kann man so viel mehr Kraft geben an diesem Stück. Aber wenn man auf einem Klavier spielt, dann denke ich, dass wir exakter spielen können. Weil es gibt diese rhythmische Stelle, es gibt sehr viele rhythmische Stelle, die nicht einfach sind. Und wenn man dann wirklich kurz aneinander ist, ich fühle dann noch besser, wie Arthur diese rhythmische Stelle fühlt und kann mich da dann an adaptieren, einfacher, wie bei zwei Klavieren. Ich finde beide schön, um zu machen. Diese Aufgabe, die es ist, um es gut zu machen, wenn man zum Beispiel für zwei Klavier gespielt hat und der nächste Tag muss man sich wieder einstellen auf diese Fassung für ein Klavier, das finde ich schön. Das ist auch motivierend für den Geist und für deine musikalische Entwicklung. Also ich habe keine Präferenz. Ich denke auch, Arthur auch nicht. Vielleicht, wenn einer nicht gut geduscht hat, dann spielt man lieber zwei Klaviere, weil man ein bisschen mehr Raum dazwischen hat.
Beim Konzert in Heidelberg müssen Sie nicht duschen, denn da spielen Sie an zwei Klavieren. Stimmt. Zwei Bach-Konzerte, C-Dur und C-Moll. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Der Bach kannte das Klavier ja noch nicht, ist eine alte Frage. Das auch am Cembalo zu spielen?
Haben wir sicher über nachgedacht. Und wir haben das auch mal gemacht, um zu üben. Ja, wir lieben das moderne Instrument sehr und wir lieben das auch für Bach. Das meint aber nicht, dass wir das moderne Instrument nur als moderne Instrument brauchen, weil wir, wenn wir Bach spielen auf ein modernes Instrument, denken wir eigentlich jede Sekunde an den Cembalo, wie das klingt, wie die Artikulation ist, wie die Extremen eigentlich weniger sind bei einem Cembalo, weil man kann nicht super laut und super sanft spielen. Also wir haben das Idee, dass Bach wunderschön klingt auf ein modernes Piano, aber dass man immer den Cembalo im Hinterkopf haben muss. Und das finden wir sehr schön.
Dann werden Sie auch noch eine Komposition, die für Sie gemacht worden ist, von Fasil Say spielen zu vier Händen. Und Sie kommen mit der Amsterdam-Sinfonietta. Würden Sie die beschreiben kurz? Warum mit dem Orchester? Das muss Ihnen ja besonders dann auch am Herzen liegen.
Ja, das Orchester ist super und ich glaube, vor allem in diesem Repertoire sind die so gut aufeinander eingespielt und wissen die so gut, welche Klang sie haben wollen. Und das Angenehme für uns ist, dass wir schon öfter Projekte mit ihnen gemacht haben. Also wir fühlen uns, glaube ich, alle, wir, aber auch das Orchester, vertraut. Und diese Bach haben wir ja schon aufgenommen. Wir haben das auch schon oft gespielt in Holland. Also wir kennen die Stücke gut, das Orchester kennt das Stück gut und wir kennen die Stücke gut. Aber es gibt auch immer eine frische Vision, weil alle wirklich spielen wollen in das Orchester. Und wenn man manchmal mit einem Orchester spielt, dann kann es so sein, dass den letzten Geigenspieler und so, die spielen mit, aber die sind nicht so da wie den ersten Geigenspieler. Und bei diesem Orchester, Amsterdam Sinfonietta, merkt man wirklich, dass es Kammermusik ist. Allen sind gleich wichtig und wir inspirieren einander allen, wenn wir spielen. Und das ist sehr frisch und sehr schön. Das ist wirklich Musik machen.
Eigentlich ist es ja ein idealer Beruf. Man macht etwas, also man arbeitet ja eigentlich und gibt sich selber immer Freude dazu noch. Gibt es auch Phasen, wenn Sie da nicht spielen, Sie wohnen relativ nah zusammen hier in Amsterdam, wie Sie Ihre Freizeit dann verbringen? Was machen Sie Sachen zusammen? Gehen Sie eigene Wege? Gehen Sie Fußball spielen? Ich möchte mir es gerne vorstellen.
Ja, wir machen sehr viel zusammen. Also wenn wir zu Hause sind, dann finden wir es auch oft schön, um unsere Familien zu sehen. Wir gehen gerne essen. Aber so wie gesagt, wir lieben Sport auch sehr. Also Fußball, wir machen das selbst nicht mehr, weil wenn man Fußball spielt, muss man eigentlich jeden Samstag spielen können. Und für uns als Musiker ist das ja eigentlich unmöglich. Aber wenn wir die Chance haben, dann besuchen wir ja manchmal ein Spiel von Ajax hier in Amsterdam oder wenn wir reisen in die Stadt, wo wir dann sind. Aber wir machen viel zusammen. Es ist wirklich nicht so, dass wir nur unseren Beruf Klavierspielen zusammen machen, aber auch in Freizeit haben wir dieselbe Interessen und ist es nicht schwierig für uns, um Zeit zusammen zu spendieren.
Wegen Fußball, da kam ich deswegen drauf, weil sie wurden mal gefragt, ob sie eine Mannschaft aufstellen können aus lauter Komponisten und ausübenden Künstlern. Und gemerkt habe ich mir, dass Sokolow im Tor steht. Das war ein Witz wahrscheinlich.
Ja, ich meine, es ist natürlich eine schwierige Frage, aber heutzutage machen die Magazines und so und die Bücher, die müssen alle komische Fragen haben und so. Und dann haben sie uns diese Frage gestellt und dann haben wir da übergelachen und haben wir das geantwortet. Also man muss es nicht so zu ernst nehmen, aber ich werde Manuel Neuer im Tor setzen, wenn ich wirklich wahlen dürfte. Ja.
Und eine letzte Frage, bevor Sie nach Heidelberg kommen mit diesem schönen Programm, muss man sagen, war ich ganz überrascht zu lesen, dass Sie sämtliche 5 Beethoven-Klavierkonzerte öffentlich mit Orchester aufführen. Ist das der Anfang vom Ende des Duos?
Nein. Wir spielen ja schon lange auch solo. Vor allem in die Niederlande, weil wir hier schon etwas länger spielen wie im Ausland. Aber für uns ist das ja eigentlich ganz normal. Und wir haben das immer beide gemacht. Aber ich denke, dass im Ausland, vor allem in Deutschland, Österreich und so, ist, denke ich, 80% ist immer Duo gewesen und nur 20% Solo. Deswegen kennen die Menschen uns mehr als Duo. Aber es ist absolut nicht dem Ende. Wir sind sehr glücklich und froh, dass wir die Beethoven-Klavierkonzerte spielen dürfen. Ich denke, dass für jeder Pianist und jeder Klavierspieler ist das auch ein Traum. Also da sagt man kein Nein gegen, wenn man das machen kann. Aber es ist überhaupt nicht das Ende. Nein, wir werden noch viel zusammenspielen.
Ganz kurz noch, was schätzen Sie bei Ihrem älteren Bruder, bei Lukas, musikalisch am meisten?
Ja, das ist eine gute Frage. Sehr viel, sehr viel. Lukas inspiriert mich eigentlich jedes Mal, wenn wir spielen. Also eigentlich jeden Tag hilft er mich in meiner Entwicklung, aber wenn ich dann wirklich etwas Konkretes nennen muss, dann werde ich sagen, seine Ruhe. Und das ist nicht nur so in Musik machen, aber auch eigentlich ins normale Leben. Lukas hat ja eine Ruhe und kann sehr gut übersehen, was die Realität oder wie die Realität ist. Wissen Sie, wenn man sehr konzentriert ist oder man fokussiert sich sehr auf etwas oder man ist sehr beschäftigt mit etwas oder man will ein Ziel erreichen, dann kann man manchmal sich verlieren in was die Realität ist und was nicht. Und Lukas hat immer einen sehr guten Überblick über was es gibt. Also da bin ich ein bisschen eifersüchtig auf. Also, aber glücklich sind wir viel zusammen, also dann gibt er mich ein bisschen von dieser Ruhe.
Und Sie, was schätzen Sie an Arthur am meisten?
Ja, eigentlich hat er das selbst schon ein bisschen gesagt, aber ich denke, dass Arthur kann einen riesigen Fokus haben, auf was passieren muss. Und das ist nicht nur in Musik so. Wenn etwas passieren muss, dann geht er da 100% vor. Und wenn das eine Stelle in eine Sonate ist, dann ist das eine Stelle in eine Sonate. Aber wenn das eine E-Mail ist, der geschrieben werden muss, vielleicht ein bisschen ein schwieriger E-Mail, ein böse E-Mail oder so, das muss ja nicht oft, aber manchmal muss man so eine E-Mail schreiben, dann kann Arthur das gleich, der kann sich da gleich zusetzen mit 100% Übergabe. Ich denke, dass wir in diesem Sinn eine sehr gute Balance zusammen haben. Er kann oft gegen mich sagen, komm mal, jetzt muss das passieren, wir müssen das machen, und ich kann oft gegen ihn sagen, aber jetzt ruhig, es ist ja alles nicht so unglaublich schlecht oder übertrieben. Aber ich muss sagen, das ist eine schwierige Frage, weil wir bekommen die öfter und ich denke, dass wir in manche Sachen auch sehr ähnlich sind. Dasselbe wollen und dasselbe finden, und deswegen können wir auch gut miteinander arbeiten. Man kann ja nicht so viel zusammenarbeiten, wenn man ganze verschiedene Einsichten hat.
Gut, vielen Dank. Wir freuen uns, die Balance auch im Konzert beim Heidelberger Frühling zu erleben, und bleiben Sie gesund bis dahin.
Danke Sie auch.
Und achten Sie auf Ihre Finger, die brauchen wir dann.
Ja, machen wir.